Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus Matthäus Kapitel 5, und zwar den Versen 3 bis 10. Wir hören aber zuvor zunächst einen Abschnitt aus Kapitel 3 des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 3. Und zwar die Verse 1 bis 12 und dann die Verse, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Und die Predigt wird sich dann konzentrieren auf die Verse 3 bis 10 von Matthäus 5. Aber zunächst hören wir Matthäus Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Und er zog zu ihm hinaus, Jerusalem und ganz Judäa, und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und dann springen wir zu Matthäus Kapitel 5. Wir lesen ab Vers 1. Als er, also Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Johannes, der Täufer, der Wegbereiter des Auftretens von Jesus, er hatte am Jordan getauft. Der hat auch gepredigt. Und was er verkündete, das war nun absolut nicht misszuverstehen. Er hatte sich an die Pharisäer und an die Sadduzäer gewandt und er sagte: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Und dann wandte er sich an das gesamte Volk. Was sagte er ihnen? Denkt nicht oder bildet euch nicht ein, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, er wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Und schließlich weist Johannes auch auf Jesus hin, und zwar mit folgenden Worten: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und das alles ist unzweideutig Gerichtsankündigung. Und dann wenig später tritt Jesus tatsächlich auf. Aber er hatte eine Botschaft, die scheinbar einen ganz anderen Grundton hatte. Es heißt über ihn in Matthäus Kapitel 4, Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich und er heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und dann eines Tages ging Jesus auf einen Berg, setzte sich dort. Seine Jünger traten herzu, zu seinen Füßen, und auch die Volksmenge hörte auf das, was der Herr sagte. Und was dann aus dem Mund des Sohnes Gottes kommt, das ist nicht Gericht, sondern es ist eine Flut von Glückseligpreisungen. Wir hatten über diese Glückseligpreisungen in der letzten Predigt, in der ich Ihnen hier mit dem Wort Gottes diente, mehr in genereller Weise nachgedacht. Wir hatten festgestellt, diese Flut von Glückseligpreisungen, die richtet sich nicht an jeden Beliebigen, der dort gerade anwesend ist, sondern diese Glückseligpreisungen, sie zielen auf die Jünger des Herrn. Also auch bei Jesus ist Scheidung. Die Scheidung, von der Johannes sprach, zwischen Spreu und Weizen. Und siebenmal spricht der Herr in der dritten Person: Glückselig sind die, die. Und dann folgen verschiedene Aussagen. Und schließlich spricht der Herr die Jünger direkt an. Glückselig seid ihr. Man wird nicht sagen können, dass diese Glückseligpreisungen inhaltlich an die Gerichtsbotschaft des Johannes anknüpft. Jesus hat sich niemals gegen Johannes den Täufer ausgesprochen, aber er hat das, was Johannes der Täufer sagte, auch nicht eigentlich wiederholt. Als Johannes der Täufer predigte, die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt, hatte er damit recht. Eine Generation später, weniger als 40 Jahre, drang sie tief, sehr tief in den Baum namens Israel hinein. Nicht denken wir an den jüdischen Krieg. Viele, sehr viele Juden kamen um. Der Tempel in Jerusalem ging in Flammen auf. Und Zeitgenossen berichten, dass in den Jahren danach die Sklavenmärkte im Römischen Reich mit Menschenware geradezu überschwemmt waren. Es herrschte ein gigantisches Überangebot. Johannes der Täufer, er hatte recht. Es war in gewissem Sinn Endzeit. Es war Gerichtszeit. Aber das heißt immer auch, es war eine Zeit der Sichtung. Es ging um Trennung zwischen Spreu und Weizen. Und diese Sichtungszeit, die hat eine Kehrseite oder eine andere Seite. Denn es war auch die Zeit, dass das wahre Volk Gottes gesammelt wurde. Es war auch die Zeit, dass die, die sich zu Jesus hingezogen fühlten, ihren Blick mehr auf das Reich Gottes richteten. Und so war diese Zeit auch eine Zeit, die der Prophet Jesaja in die Worte fasst: Tröstet, tröstet mein Volk. Und etwas später spricht er von dem Überrest des Volkes. Und ich meine, dass ich schon einmal darauf hinwies, immer dann, wenn die Zeiten schwieriger, niederdrückender, beengter werden, dann klingt die Rufstimme des Evangeliums umso lieblicher. Dann werden die Verheißungen, die Gott uns gibt im Alten Testament, funkelnder, leuchtender. In der heutigen Predigt wollen wir die Glückseligpreisungen im Einzelnen durchgehen. Und das heißt, die Gliederung der Predigt, sie ergibt sich aus den einzelnen Seligpreisungen. Ich verkündige Ihnen heute die Glückseligpreisungen des Herrn unter dem Thema Tröstet, tröstet mein Volk. Die erste Seligpreisung, sie lautet: Glückselig die geistlich Armen oder die Armen von Geist. Matthäus 5, Vers 3. Wenn wir uns vielleicht noch daran erinnern, sofern wir da waren, was ich das letzte Mal sagte: Die Armen im Geist, das sind auch die materiell Armen. Bei Lukas steht es ganz kurz und bündig: Glückselig sind die Armen. Ja, es handelt sich wirklich um Arme, um die Armen, um die Bedürftigen, um die Geringen, die Kleinen. Es sind die Menschen mit wenig Mitteln. Es sind die Menschen, die, wenn sie die Faust in ihrer Tasche ballen, von den anderen nur ausgelacht werden. Es sind die, die schnell übersehen werden oder die man links liegen lässt. Es sind die, die sich immer hinten anstellen müssen. Also denken wir bei den Armen bitte nicht zu übergeistlich. Da ist zum Beispiel das Schulkind, das in seiner Klasse plötzlich merkt, dass es nicht in ist. Da gibt es andere Kinder, die immer das große Wort führen, und die darüber hinaus auch immer interessante Dinge zu erzählen wissen. Und dieses Kind merkt, ich kann das nicht. Mir hört keiner zu. Ich habe auch eigentlich nichts Tolles zu erzählen. Ich scheine in meinem Leben schon jetzt auf der Seite der Verlierer zu stehen. Ich bin ein Armer, ich bin ein Geringer, ein Kleiner und es ahnt, aus dieser Position komme ich wohl nicht heraus, jedenfalls nicht so schnell. Ich bin nicht so beliebt wie andere, nicht so stark, nicht so schön. Oder da ist der Student, der sich eines Abends selbst sagen hört, ich komme nicht mehr mit in den Vorlesungen, jedenfalls nicht so gut wie die anderen und das Examen rückt näher. Da ist der alte Mensch, der merkt, dass es mit seiner Gesundheit bergab geht und dass er eigentlich in der Gesellschaft nicht mehr mitzählt. Aber nun fügt Jesus hier hinzu in dieser Seligpreisung, glückselig sind die geistlich Armen oder die Armen im Geist. Und damit meint der Herr nicht diejenigen, die in ihrem Verstand etwas schlichter sind. Bei der Formulierung geistlich arm haben wir an eine bestimmte Haltung zu denken. Bleiben wir einmal bei dem Beispiel des Schulkindes, das sich arm fühlt, aber gerade in seiner Bedürftigkeit wird es dann zu Gott getrieben. Es könnte auch mürrisch werden. Es könnte gegen Gott rebellieren und auch gegen die Welt, gegen seine Umgebung. Und wenn Jesus die geistlich Armen glückselig preist, dann geht es ihm um Menschen wie Lazarus. Wir kennen die Geschichte, die Jesus von ihm erzählt. Er lag an der Tür der Reichen und er hatte nichts. Der Name Lazarus, er heißt auf Deutsch Gott hilf oder Gott hilft. Solche Armen hat Jesus hier im Blick, wenn er davon spricht, geistlich Arme. Du realisierst in deinem Leben, dass da gewaltige Mauern dich einengen. Und du siehst, dass sie dich in deiner Entfaltung deines Lebens hindern. Wie reagierst du? Rebellierst du dagegen? Oder bist du ein Lazarus? Gott, hilf! Wollen wir in diesem Sinn überhaupt Lazarus heißen? Wollen wir überhaupt Lazarus in diesem Sinn genannt werden? Nein, keiner von uns bezeichnet sich selbst weltanschaulich als Marxist. Aber dieser Karl Marx, der war der Meinung, dass die Armen den Namen Lazarus geradezu verachten sollten. Nein, wir sind nicht ausdrücklich Marxisten, aber vielleicht in der Mentalität? Jesus sagt hier, für den Armen, der sich den Namen Lazarus, also Gott hilf, gefallen lassen will, für den ist das Reich der Himmel da. Natürlich wird ein Christ auch strukturell etwas an der Armut ändern. Das ist uns sogar geboten, den Reicheren und den Stärkeren. Der Apostel Paulus gebietet einmal, dass wir die Lasten des anderen tragen, und zwar im Geist der Sanftmut. Um den Hintergrund für diesen Begriff Arme im Geist zu verstehen, zwar im Lukas-Evangelium steht ja nur Arme, ist es gut, sich einmal anzuschauen, was das Alte Testament über die Armen sagt. Beginnen wir mal in einem Psalm, der jedenfalls empfinde ich ihn immer so, als ein merkwürdiger Psalm klingt. Es ist Psalm 132, nicht wahr? Wir haben in der Bibel Dankpsalmen, Lobpsalmen, Klagepsalmen, Bußpsalmen, Lehrpsalmen. Und dann steht da dieser Psalm 132, ein merkwürdiger Psalm. In diesem Psalm schildert David, dass er sich selbst keinerlei Ruhe gibt, dass er seinen Augen keinen Schlaf gewährt, bis die Lade des Herrn, die Bundeslade, endlich eine Ruhestätte gefunden hat. Und bis das Volk Gottes endlich einen Ort hat, an dem es Gott anbeten kann. Und am Ende dieses Psalms, dieses merkwürdigen Psalms 132, in dem David eigentlich über sich selbst spricht, heißt es: Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist, so sagt Gott, für immer meine Ruhestätte. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot. Psalm 132, die Verse 13 bis 15. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, der Tempel, der soll auch der Ort sein, dass sich gerade die Armen dorthin flüchten zu Gott, um Hilfe zu finden. Nicht, das bezeugt David. Zu seiner Zeit war dort lediglich die Stiftshütte. Der Tempel wurde bekanntlich erst von seinem Sohn Salomo gebaut. Okay, und dann machen wir jetzt mal einen Sprung von ungefähr 300 Jahren. Um das Jahr 720 herum vor Christi Geburt, da war das Volk Gottes zweigeteilt. Es war zweigeteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Die Hauptstadt des Nordreiches war Samaria und die Hauptstadt des Südreiches war Jerusalem. Und dann fielen von Norden die Assyrer ein und sie eroberten das gesamte Nordreich und sie verschleppten die Bevölkerung in das heutige Mesopotamien, also da, wo heute der Irak ist. Und die Assyrer, sie wollten weiter vorstoßen, also in den Süden hinein und auch das Südreich erobern. Und sie machten es ebenfalls vollständig platt. Eigentlich war schon alles erobert, bis auf einige Teile der Stadt Jerusalem und des Tempels. Das war zur Zeit des Königs Hiskia. Man wartete eigentlich nur noch auf den letzten Schlag. Und dann war auch das Südreich erledigt. Dann heißt es in der Heiligen Schrift, und in einer Nacht, es war die Nacht, bevor die Assyrer zum letzten Sturm ansetzten, da zog ein Engel des Herrn durch das Lager der Assyrer und er vernichtete 185.000 Mann. Und damit hatte sich die Lage schlagartig geändert. Das assyrische Heer, das nahezu alles besiegt hatte, es musste kleinlaut und ziemlich beschämt abziehen. Das war zur Zeit des Königs Hiskia. In dieser Zeit wirkte der Prophet Jesaja. Er erlebt diesen Zusammenbruch des Nordreiches mit und er sieht, was im Südreich ist und was noch übrig bleibt, geblieben ist. Er sieht auch, dass viele Menschen nach Jerusalem hineingeflohen sind vor den Assyrern. Die galten als furchtbar brutal. Und namentlich die Armen hatten sich an die höchste Stelle, sie vermuteten die sicherste Stelle, beim Tempel hingeflüchtet und dort Zuflucht genommen. Und an diese Leute, die menschlich gesprochen keine Hoffnung mehr hatten, keine Hoffnung, sondern sie mussten damit rechnen, wenige Tage später von den Assyrern abgeschlachtet zu werden, an die wendet sich der Prophet Jesaja immer wieder in seinem Buch und gibt ihnen herrliche, wunderbare Verheißungen, bevor das mit dem Engel passierte, bevor. Ich lese mal einiges vor. Jesaja 25, 1 bis 5. Es ist ein Gebet Jesajas. Dort sagt Jesaja: O Herr, du bist mein Gott. Dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Burg zum Trümmerhaufen, den Palast der Fremden zu einer untergegangenen Stadt. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk. Die Städte gewalttätiger Nationen fürchten dich. Denn, und jetzt hören wir gut zu, denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht dem Armen in seiner Not. Es war die letzte Rettung dort am Tempel. Dem Armen eine Zuflucht in seiner Not. Ein Schirm vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Wie die Sonnenglut in einer dürren Gegend, so dämpfst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch die Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen. Noch ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 29, ich lese mal die Verse 18 bis 21. Es geht mir dann besonders um Vers 19. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen, und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben, und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israels. Denn der Tyrann hat ein Ende, und der Spötter verschwindet, und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen Schlingen legen, der im Tor Recht spricht und den Gerechten aus niedrigen Gründen verdrängen. Wer sich noch etwas notieren will, Jesaja 41, die Verse 14 bis 17, steht es ähnlich. Ich will jetzt aus Zeitgründen das nicht auch noch lesen. Aber merken wir, was Jesaja hier verheißt? Er verheißt nicht etwas allgemein an die Armen. Das ist kein Wort für Befreiungstheologie. Armut gehört bei diesen Leuten auch dazu. Aber es geht hier um die Bedürftigen im Sinn von Lazarus. Gott, hilf mir. Es sind die, die zu Gott schreien um Hilfe. Bist du ein solch geistlich Armer, dann ist dir das Reich der Himmel verheißen. Zweite Glückseligpreisung, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Auch bei den Trauernden hier haben wir nicht zu denken an die, die irdische, weltliche Verluste beweinen, die vielleicht Trübsal blasen, in sich selbst oder gar in Selbstmitleid versinken. Im 2. Korintherbrief, im 7. Kapitel, macht der Apostel einmal auf den Unterschied zwischen irdischer und himmlischer Trauer aufmerksam. Ich lese mal die Verse 8, ab Vers 8 bis Vers 11. Er schreibt hier, denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, er musste erst sehr deutlich sprechen zu dieser Gemeinde, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in einer gottgewollten Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, zur Rettung, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung über sich selbst, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Weise bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. 2. Korinther 7, 8 bis 11. Ihr Lieben, über wie viel Irdisches weinen wir, trauern wir? Wir verzweifeln über irdische Verluste, grämen uns, jammern. Und schlussendlich werden wir depressiv und schwermütig. Der Apostel Paulus schreibt hier, es gibt eine Betrübnis der Welt. Und diese Betrübnis, sie führt in den Tod. Und demgegenüber gibt es eine Trauer, eine gottgewollte Betrübnis. Etwa über unsere Sünde. Etwa und über unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Betrübt uns das? Was für ein Trauernder bist du? Bist du ein überirdisches Trauernder? Bist du darauf fixiert? Oder bist du einer, von dem Gott sagen kann, diesen Trauernden, der trauert, weil sein Leben nicht so ist, wie es sein sollte, den will ich trösten. Kommen wir zur dritten Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich ererben. Vers 5. Was meint eigentlich sanftmütig? Meint das so viel wie weinerlich oder kläglich oder ein bisschen kümmerlich dreinschauen? Nein, das ist nicht gemeint. Das sehen wir schon daran, dass etwa Mose einmal als der sanftmütigste von allen Menschen in der Bibel bezeichnet wird, in 4. Mose 12, Vers 3. Nein, Sanftmut ist mehr als eine Charaktereigenschaft. Ich gestehe ganz ehrlich, dass mich zuweilen Menschen überrascht haben, nicht auch Christen, die ich normalerweise als kämpferisch kennengelernt habe, wie sie dann selbst tiefe Beleidigungen, Verleumdungen stillschweigend hingenommen haben und darauf verzichtet haben, zurückzuschlagen. Sie hätten es tun können. Und das taten sie nicht aus Stolz. Das taten sie nicht etwa in dem Sinn von, naja, mit dem gebe ich mich nicht ab, der ist überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Ihr Lieben, es gibt auch Gewaltlosigkeit und Widerstandslosigkeit aus Stolz. Im Sinn von, an dir mache ich mir meine Hände nicht schmutzig. Oder das verträgt sich nicht mit meiner Würde, mich mit dir zu zoffen. Nein, derartiges wäre nicht sanftmütig, sondern sehr hochmütig. Es gibt übrigens auch Gewaltlosigkeit aus Feigheit, dass man deswegen still ist. Auch das ist nicht gemeint. Sanftmütigkeit, so wie sie hier gemeint ist, meint, dass man sich dem übergibt, dem hingibt, der gerecht urteilt. Und von daher, aus dieser Perspektive sagt, ich räche mich nicht selbst. Ich lasse das jetzt den Herrn regeln. Warten wir ab. Der Herr wird für euch streiten und du wirst stille sein. Wir sollten auch nicht meinen, dass diese Verheißungen, die Jesus hier gibt, allein für das Leben nach dem Tod gelten. Denn in der Auferstehung, nachdem der Herr in seiner vollen Herrlichkeit gekommen wird, ja, da werden wir diese Verheißungen vollendet sehen. Aber auch bereits in dieser Zeit schenkt Gott Erfüllung ansatzweise. Und als Verheißung wird hier den Jüngern gesagt, sie werden das Land, oder man kann auch übersetzen, sie werden die Erde ererben. Und es fällt mir tatsächlich auf, dass es für Jünger Jesu in ihrer Sanftmut häufig gar nicht so wichtig ist, wie sie leben und wo sie leben. Merkwürdigerweise können sie überall zu Hause sein. Und sie lassen sich auch nicht so schnell aufjagen, auf die Palme bringen. Nicht während die anderen, egal wo sie sind und in welchen Umständen sie sich befinden, etwas zu nörgeln haben, etwas irgendwie auszusetzen haben. Menschen, die sich den ganzen Tag nur mit ihren eigenen Rechten und Ansprüchen beschäftigen und den ganzen Tag nur darüber nachsinnen, wo werde ich heute diskriminiert? Ihr Lieben, die finden niemals Ruhe. Auch wenn sie noch so weit weggehen, auch wenn sie auswandern oder auch zum Beispiel in den Ferien sonst wohin fahren, sodass gerade sie den Eindruck erwecken, alles würde ihnen gehören. Solchen gehört die Erde nicht, sagt Jesus. Es sind die Sanftmütigen, die das Land besitzen und die dann als Erben Gottes über diese Erde gehen. Und darin erfahren sie ein Stück der Glückseligkeit des Reiches der Himmel schon hier und jetzt. Die vierte Seligpreisung. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Matthäus 5, Vers 6. Auch diesen Ausdruck, diese Formulierung, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, haben wir ähnlich zu verstehen wie den Begriff der Armen im Lukas-Evangelium oder auch bei Matthäus. Im Blick auf sie schreibt Lukas, selig seid ihr, die ihr hungert. Und er lässt das nach Gerechtigkeit weg. Aber durch diese Hinzufügung bei Matthäus nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, macht der Herr einen Unterschied. In diesem Leben einzig und allein nach Essen und Trinken zu begehren und zu streben, das wäre animalisch. So verhalten sich Tiere. Aber das menschliche Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass man nach mehr verlangt als nach einem vollen Magen. Aber gut, nun gibt es ja nicht wenige, die wenden ein, ja, es gibt mehr Werte als Essen und Trinken, ganz zweifellos. Aber trotzdem muss zuerst der Magen voll werden. Sonst werden die Menschen für das Weitere oder für das Höhere nicht wirklich bereit und offen. Zuerst müssen die materiellen Bedürfnisse gestillt werden. Nicht so wie Bert Brecht es drastisch einmal formulierte, erst kommt das Fressen. Und dann die Moral. Halten wir einmal fest, Jesus sagt es anders. Der Herr spricht hier von Menschen, die bereit sind, auch mit einem leeren Magen herumzugehen und trotzdem vor allem anderen auf die Gerechtigkeit Gottes ausgerichtet zu sein. Die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, das ist eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung, die dem Reich Gottes angemessen ist. Es ist die Gerechtigkeit des Reiches Gottes in meinem Denken, in meinem Sprechen und auch in meinem Handeln, sodass wir alle uns bemühen, vor Gott in der rechten Weise zu stehen. Etwas weiter hinten in der Bergpredigt sagt Jesus Christus es dann ähnlich. Er sagt, trachtet, oder man kann auch übersetzen mit sucht. Das ist ein Suchen, das ist gar nicht immer so einfach. Aber gut, bleiben wir bei trachtet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann werden euch die anderen Dinge, wie zum Beispiel ein voller Magen, geschenkt werden. Es kommt dazu. Als Jesus in die Wüste ging, dort 40 Tage lang fastete, hungerte, da war auch am Ende dieser Zeit sein größtes Verlangen, nicht, dass sein Magen gefüllt wird, sondern dass er von Gott über sein Leben und über seinen Dienst Zustimmung bekommt, dass er Gott wohlgefällig ist. Und spätestens jetzt steht über dieser Seligpreisung die Frage, wie über die anderen auch schon, gibt es überhaupt solche Menschen, die mit einem leeren Magen die Gerechtigkeit Gottes und sein Reich suchen? Die also vor allem anderen sich darum kümmern, dass in dieser Welt Gott wieder zur Ehre kommt. Die Leid tragen. Nein, nicht angesichts dessen, was ihnen so alles zugefügt wurde, sondern angesichts all des Bösen, des Schlimmen, des Gottlosen, das in dieser Welt geschieht und die deswegen hungern und dürsten danach, dass sich dies endlich, endlich, endlich ändert. Und ich will mit dieser Frage, ob es solche Leute gibt, auch nicht darauf hinaus, dass wir jetzt alle mit äußerer Betroffenheitsmine erklären, naja, also vorhin sind wir noch sehr weit entfernt. Angesichts unseres Wohlstandes, angesichts dessen, dass niemand von uns Hunger oder Durst zu leiden hat. Natürlich leidet das niemand. Aber ihr Lieben, das ist nicht etwas, um darüber betroffen zu sein, sondern mal Gott zu danken. Auch heute. Vor dem Mittagessen. Vielleicht kommt bald eine andere Zeit. Die Devise, zuerst den Magen vollzuschlagen und dann können wir auch mal an geistliche Dinge denken, ist gefährlich. Man kann es auch anders formulieren. Sonntagsmorgens, ich liege im Bett. Ach, heute fühle ich mich nicht so wohl. Da bleibe ich zu Hause und versäume den Gottesdienst. Ihr Lieben, die Gefahr ist, dass unser Magen mit zunehmendem Wohlstand auch größer geworden ist und wir mehr Zeit darauf verwenden, unsere Bedürftigkeiten und unsere Befindlichkeiten überhaupt wahrzunehmen. Darum haben wir dann auch mehr Hunger und mehr Durst und natürlich mehr Probleme. Und dann sagen wir, erst das Haus, erst das größere Auto, dann kann ich auch an Gott denken und ihm dienen. Erst Urlaub, erst Ferien, sicher in diesem Jahr nach einer so langen Zeit der Isolation, dann die Gemeinde. Erst das teurere Handy, dann die Mission. Erst das Wohlfühlen, dann Gott. Und wir werden dabei durchaus listig argumentieren. Denn so sind wir. Wir benötigen das schließlich, sagen wir. Aber kann es nicht sein, dass wir damit immer weiter wegrutschen? Weg vom Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes? Denn wann ist der Punkt erreicht, dass die materiellen Bedürfnisse erfüllt sind und man sich dann den sogenannten höheren Werten widmet, dass man an Gott denkt? Jesus sagt hier: Gewöhne dich daran, in deinem Leben dem Reich der Himmel Priorität, also Vorrang, zu geben. Denn die, die vor allem nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die werden satt werden. Vers 7, die fünfte Seligpreisung. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Nicht Barmherzigkeit üben, das ist eindeutig etwas Aktives. Bei Trauer, na gut, da kann man irgendwie sagen, das ist was Passives, aber Barmherzigkeit, nein, das ist etwas Aktives. Das übe ich aus an jemand anderem. Da haben wir den anderen im Blick. Nein, Jünger Jesu sind keine Duckmäuser, die sich irgendwo in eine Ecke verkriechen und dort dann als Underdogs oder sonst wie existieren. Nein, sie tun etwas in dieser Welt. Jünger Jesu sind Menschen, die die Initiative ergreifen. Ich würde sogar sagen, dass Jünger Jesu Menschen sind, die geradezu durch Originalität und Findungsreichtum auffallen. Und ich bin davon überzeugt, dass es in dieser äußerlich härter werdenden Zeit auffällt, wenn jemand da noch Barmherzigkeit übt, wenn er sich noch Zeit für den anderen nimmt. Johannes hat in seinem Evangelium einmal folgendes Wort von Jesus Christus überliefert. Johannes 3, Vers 17 lesen wir es. Dort sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen. Mit diesem Wort sagt Jesus nicht, dass er moralisch gleichgültig ist. Dieses Wort steht im Gegensatz zu einer Welt, die richtet, die verurteilt, die schlecht redet, die herumnörgelt, die verleumdet, die den anderen in Grund und Boden verdammt, die tadelt, die mobbt und die hetzt. Übrigens auch in der Gemeinde? Momentan wird das Leben härter und die Inflation steigt. Es war zu erwarten. Wer kann es sich da überhaupt noch leisten, barmherzig zu sein? Gilt da nicht die Devise, jeder muss sehen, wo er bleibt? Und meinen wir, dass solche Entwicklungen, solche Einstellungen an der Gemeinde vorbeigehen? Sollten wir gerade in der Gemeinde auf dieses Wort hören. Glückselig sind die Barmherzigen. Jesus sagt dies auch zu Menschen, die in ihrem Denken, in ihrer Einstellung hart geworden sind, verhärtet sind, die dicht gemacht haben in ihrem Innern. Und wer diese hartherzige Haltung überwindet und Barmherzigkeit erweist, dem, so sagt Jesus, wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wann passiert das? Wo passiert das, dass mir mal Barmherzigkeit zuteil wird? Ich denke, dass wir auch das jetzige Leben schon davon nicht ausschließen sollten. Nicht am Ende von Psalm 58 heißt es einmal, das ist ja ein Psalm, in dem viel über die Boshaftigkeiten der Menschen gesprochen ist und auch über die Kränkungen, die Menschen anderen Menschen zufügen. Und da heißt es am Schluss dieses Psalms, im Psalm 58 in den Versen 11 und 12, und die Menschen werden sagen, doch gibt es Lohn für den Gerechten, doch gibt es einen Gott, der Recht tut auf Erde. Es bleibt wahr. Glückselig die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit geschehen. und zwar im zukünftigen Leben und ansatzweise bereits in diesem Leben. Die sechste Seligpreisung, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Wir erwähnten es bereits in einer der vorherigen Predigten, dass Jesus sich hier wahrscheinlich bei dieser Seligpreisung von den Essenern abgrenzt. Den Frommen, die sich in die Wüste beim Toten Meer zurückgezogen hatten, raus aus der bösen Welt. Und dort praktizierten sie eine detaillierte Form kultischer Reinheit mit unendlich detaillierten Waschungen und noch einmal Waschungen. Das machten auch die Pharisäer, aber die Essener waren hier noch intensiver. Sie toppten die Pharisäer noch. Und hier sagt Jesus nun, selig sind die Reinen von Herzen. Mit anderen Worten, es kommt auf die innere Reinheit an. Auch die Reinheitsgesetze im Alten Testament meinten schlussendlich nichts anderes als die innere Reinheit, die Reinheit des Herzens. Es ist hilfreich zum Verstehen dessen, worum es hier geht, an ein anderes Wort von Jesus zu denken. Das ist nicht eine Seligpreisung, sondern das ist das Umgekehrte, ein Weheruf, ein Gerichtswort. Ich denke an Matthäus 23, an die Verse 25 und 26. Dort sagt der Herr: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige. Nicht? Hier wird deutlich, was das Gegenteil ist von rein zu sein von Herzen. Das ist innen zu sein voller Raub und Maßlosigkeit. Immer nur Habgier, immer nur haben wollen und das maßlos. Darauf ausgerichtet zu sein. Man kann das auch umschreiben mit durch und durch egoistisch sein. Den anderen anblicken unter dem Gesichtspunkt der Ich-Bezogenheit. Was bringt der mir? Wie und auf welche Weise kann ich besser werden durch dich? Wie man andere anschaut, so meint man häufig, dass die anderen auch einen selbst anschauen. Nicht? Dann fängt man auch an, selbst dem anderen unsaubere Absichten zu unterstellen, auch wenn das gar nicht der Fall war. Wisst ihr, was solche Leute werden? Sie werden Zyniker. Unrein im Herzen. Und sie projizieren diese Unreinigkeit, diese Unreinheit auf den Nächsten. Demgegenüber muss der Reine von Herzen ganz realistisch damit rechnen, dass seine Umgebung ihn für dumm hält. So jemand riskiert es, übers Ohr gehauen zu werden, ja. Darum sagt Jesus zu seinen Jüngern auch einmal, dass sie nicht allein einfältig sein sollen wie die Tauben, sondern auch klug wie die Schlangen. Aber leider halten wir als Christen uns häufig nur an den letzten Teil dieses Ausspruchs. Und dann sind wir nicht rein in unserem Herzen. Jesus spricht die Reinen von Herzen glückselig und er sagt, sie werden Gott sehen. Und das ist nicht nur gemeint, wenn Christus oder wenn wir Gott einmal in der Herrlichkeit sehen, sondern auch jetzt schon. Gott zu sehen war im Alten Testament ein Wort dafür, eine Umschreibung dafür, dass man zum Haus Gottes geht und ihn dort anbetet.
Dazu musste man sich vorher reinigen. Es ging nicht so einfach.
Diejenigen, die rein sind von Herzen, die haben dann allerdings den Tempel gewissermaßen bei sich, in sich. Sie gehen stets dorthin, wo Gott ist. Sie schauen Gott, egal wo sie sind. Was auch immer sie sonst für verdrießliche und enttäuschende Dinge sehen müssen, sie werden vor allem Gott schauen und dann getröstet und auch getrost weitergehen, bis dass sie dahin kommen, wo sie Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, in der Herrlichkeit. Wir müssen weitergehen. Selig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter. Sie werden Söhne Gottes heißen. Vers 9. Auch bei diesem Wort schaut Jesus wieder in eine ganz bestimmte Richtung in der jüdischen Gesellschaft. Nicht, da waren die Zeloten. Das waren die Menschen, die in der jüdischen Gesellschaft vor allem und immer wieder polarisierten. Nicht die einen heiligen Krieg vom Zaum brechen wollten gegen das kranke Gemeinwesen, natürlich vor allem gegen die Römer, gegen die Obrigkeit. Sie vermochten in ihrem Gemeinwesen nichts, aber auch wirklich nichts Gutes mehr zu entdecken. Und also schlugen sie los. Sie waren es vor allem, die den Aufstand gegen die Römer dann anzettelten, und damit namenlos viel Leid über das jüdische Volk gebracht hatten. Es sind die Menschen, die daran interessiert sind, bei jedem Konflikt immer noch weiter Öl ins Feuer zu gießen. Es sind Leute, die ihren Kindern in ihrer Umgebung Aggressivität gegen die Gesellschaft einzuimpfen suchen. Es ist die Haltung, die zum Ausdruck kommt in dem Spruch, wir packen das nicht länger, wir akzeptieren das nicht länger, jetzt reicht es, jetzt ist Schluss. Auch in unseren Tagen gibt es solche Zeloten, solche Eiferer, die nur ein einziges Thema kennen, wie schlecht und wie falsch alles läuft. Wisst ihr, was das Problem damit ist? Diese Leute haben vielfach sogar recht. Aber sind es auch Leute, die mit Lazarus rufen, Gott, hilf? Glückselig sind die Friedensstifter. Glückselig die, die vermittelnd und versöhnend zwischen Streitparteien treten. In Streitigkeiten, etwa auch in Gemeinden, haben es ja in der Regel die am schwersten, die zu vermitteln trachten, die beide Seiten versuchen zusammenzubringen. Denn denen begegnet man von beiden Seiten in der Regel mit Misstrauen. Sie gelten als halbherzig, als inkonsequent oder als angepasst. Aber Jesus spricht sie selig. Und gerade sie sind nicht einsam. Vielmehr gehören sie gerade zu Gottes Familie. Sie werden, wie heißt es hier, Gottes Kinder genannt. Gerade sie. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, in der die Kriege zwischen den Völkern, naja, zumindest in unseren Breiten, halbwegs zurückgedrängt worden sind. Die Zeit des Zweiten Weltkrieges ist inzwischen nun schon über 75 Jahre vorbei. Aber wisst ihr, dass es keine Kriege mehr gibt? Das kommt nicht daher, dass wir Menschen friedeliebender geworden sind. Eher ängstlicher. Wir sind mehr interessiert am irdischen Leben und auch an dem Diesseits, nach dem Motto, wir haben ja nur diese eine Welt. Ich habe nur dieses eine Leben und natürlich meine Gesundheit. Desto mehr wird dann Krieg unter den Menschen geführt.
So wie es bereits der Prophet Micha sagte, Vater gegen Sohn, Tochter gegen Mutter. Wenn Jesus hier sagt, glückselig sind die Friedensstifter, dann denkt er nicht vor allem an irgendwelche Diplomaten oder Taktiker, sondern an diejenigen, die eine Ehekrise durchmachen und bereit sind, da den Kürzeren zu ziehen. Oder er denkt an den Sohn, der im Aufstand gegen seinen Vater lebt und dann Friedensschluss zwischen den beiden ist. Er denkt an eine Mutter, die in Konfrontation mit ihrer Tochter lebt. Und sie können sich beide überwinden und sich miteinander versöhnen. Dem gilt das Wort. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Und dann achtens, die letzte Seligpreisung, auf die wir heute hören wollen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Auch bei dieser Seligpreisung ist es gut, uns zunächst das jüdische Gemeinwesen vor Augen zu führen. Diese Verfolgten um der Gerechtigkeit willen, die bilden den Gegensatz zu den Sadduzäern. Nicht die Sadduzäer, das waren in der israelitischen Gesellschaft diejenige Gruppe, die jedenfalls zu jener Zeit immer weich auf den Kissen landeten. Sie betrieben geschickt Politik und vor allem besorgten sie dafür, dass sie selbst sich ihre Finger nicht schmutzig machten. Der Gedanke, verfolgt zu werden und dann auch um der Gerechtigkeit willen, nee, das war ihnen fremd, das erschien ihnen geradezu lächerlich. Dumm. Ich denken wir an das Wort von Kaiaphas, diesem hohen Priester, der im hohen Gericht dann sagte, Leute, überlegt doch mal, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Der hatte immer irgendwas taktisch Kluges im Kopf. So handelte man. Und eine solche taktische Weisheit, die ist typisch für die Sadduzäer. Und mit diesem Wort warfen sie dann Jesus vor die Wölfe. Aber Jesus spricht die glückselig, die, wenn es um Gerechtigkeit geht, keinen Kompromiss kennen und die ihr Leben wie selbstverständlich dem Recht der Gerechtigkeit opfern. Auch dann, wenn sie barmherzig sind und sanftmütig und Friedensstifter sind, wenn es um das Tun der Gerechtigkeit sind, dann bleiben sie kompromisslos und erweisen sich in ihrer Kompromisslosigkeit. Ich sag mal, so hart wie ein Amboss. Da kannst du gegenbollern. Es ändert sich nicht. Und für diese Menschen ist das Reich der Himmel, sagt Jesus. Die Sadduzäer dachten, ihr Reich durch Geschicklichkeit, durch Taktik und durch diplomatische Klugheit zu bekommen. Aber sie kamen nicht sehr weit. Im jüdischen Aufstand waren sie es eigentlich, die als erste von den Radikalen unter den Juden weggefegt wurden. Übrigens kann uns das auch als Warnung dienen, wenn wir meinen, in Zeiten von Krisen diese Zeiten mit Cleverness überstehen zu können. Es wird nicht klappen. Wir werden uns schon positionieren müssen. Für die Gerechtigkeit Gottes, das eigene Leben bereit sein einzusetzen und dann auch Verfolgung mit einzubeziehen, Verleumdungen auch. Das gehört zum Leben eines Jüngers. Denn für ihn muss das Wichtigste sein, Gott über alle Dinge zu lieben. Und warte dann einmal ab, welche Glückseligkeit Gott dir schenkt. Amen.